Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Können wir noch ein bisschen von dem Hall rausnehmen? Irgendwie irritiert mich das etwas. Vielleicht auch andere. Danke. Ja, ich wüsste zu gerne, was Sie eben gedacht haben, als Jürgen Hessmert den heutigen Predigttext vorgelesen hat. Einer von den Texten, die zu dem heutigen Sonntag gehören. Haben, als hätte man nicht, weinen, als würde man nicht weinen, lachen, als würde man nicht lachen. Ich habe gedacht, man könnte denken, soll ich jetzt auch noch hier im Gottesdienst verunsichert werden? Reicht es nicht, dass ich nicht weiß, ob ich im nächsten Jahr meine Heizkosten noch bezahlen kann? Alles wird teurer. Ich weiß nicht, wofür es am Ende reicht. Seit 3 Jahren sind viele Gewissheiten und Sicherheiten unsicher geworden. Dass unsere Gesellschaft doch nie durch so ein kleines Virus aus dem Takt gebracht werden könnte. Seit 8 Monaten ist es auch nicht mehr so sicher, was wir gehofft hatten, dass wir in unserem Leben nie mehr Krieg erleben, zumindest nicht in der Nähe. Ein schwerer Krieg direkt vor unserer Haustür stellt alles in Frage. Und auch wenn es in Deutschland selbst noch keine Zerstörung und keine Angriffe gibt, Menschen hier bei uns suchen hier bei uns Zuflucht, die das am eigenen Leib erlebt haben. Und die Folgen spüren wir alle ganz massiv. Inflation kennen wir doch eigentlich gar nicht mehr, zumindest nicht in dieser Weise. Und in dieser Höhe können das sich ja nur die erinnern, die sich schon an 1951 erinnern können. Und jetzt sagt Paulus auch noch, und wir lesen das hier im Gottesdienst, haben, als ob man nicht hätte, lachen, als ob man gar nicht lacht, die Welt gebrauchen, als würde man sie gar nicht brauchen. Es werden unser Eigentum, unsere Emotionen und auch noch unsere Ehe und Beziehungen verunsichert. Ich brauche doch nicht noch mehr Verunsicherung. Schließlich gehe ich zum Gottesdienst, um bestärkt zu werden, aufgebaut, nicht noch zusätzlich in Frage gestellt. Ja, man könnte das, was Paulus hier sagt, so verstehen. Was er über Gefühle sagt. Freuen, als ob man sich nicht freut, weinen, als ob man nicht weint. Auch das, was er über die Ehe sagt, klingt merkwürdig. Männer, die Frauen haben, sollen sein, als hätten sie keine. Umgekehrt natürlich genauso. Heißt das jetzt, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, wie ich mit meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin, mit meinen Kindern, meinen Eltern, den Menschen, die irgendwie zu mir gehören, umgehe? Kann ich die auch einfach jetzt mal links liegen lassen? Oder ist das im Extremfall sogar die Rechtfertigung für einen Seitensprung? Eine Frau haben, als hätte man gar keine? Aber genau das alles ist natürlich nicht gemeint. Aber was meint Paulus wirklich? Haben oder nicht haben? Wenn einem Dinge verschlossen sind, so sagen wir ja dann manchmal, dass uns Dinge verschlossen bleiben, dann braucht man einen Schlüssel, um die Tür zum Verstehen aufzuschließen. Und ich glaube, der Schlüssel zum Verstehen dessen, was Paulus hier sagt, liegt am Ende des Textes, der Verse. Da schreibt Paulus, das Wesen dieser Welt vergeht. Man kann das auch anders übersetzen, das Schema, das Muster dieser Welt vergeht, die Gestalt dieser Welt. Das, wie wir unsere Welt so erleben, wie sie jetzt so ist, ist vergänglich. Okay, Vielleicht kommen wir jetzt dem Ganzen schon etwas näher. Alles ist vergänglich. Wissen wir irgendwo im Hinterkopf. Aber das leben wir eigentlich nicht. Wir leben eigentlich lieber so, dass wir das zur Seite stellen. Wir leben lieber so, als ob es immer gehen würde und als ob es von Dauer wäre. Aber man kann die Anzeichen nicht einfach leugnen und so tun, als ob es nicht so wäre. Das Jahr geht langsam zu Ende, wenn man rausguckt, auch wenn man sich noch mal wie in einem nicht so ganz warmen Sommer fühlt, aber jedem ist klar, das sind die letzten Tage, das wird so nicht weitergehen. Die Blätter sind bunt und fallen, der Wind nimmt zu. Und spätestens heute merkt es jeder, mit der Winterzeit wird's abends früh dunkel. Die Zeichen stehen auf Abschied von der schönen Jahreszeit. Das Jahr geht, aber auch unsere Lebensjahre gehen. Manche Leute feiern deswegen schon gar nicht mehr gerne Geburtstag, weil sie da nicht ständig dran erinnert werden wollen. Schon wieder ein Jahr. Meine Zeit geht, meine Lebensjahre gehen. Und selbst, was ja sehr erfreulich ist, dass unsere Bevölkerung im Durchschnitt immer älter wird, irgendwann ist meine Zeit abgelaufen. Eine amerikanische Nonne mit Namen Coretta hat es mal sehr prägnant so gesagt: Dieser Tag heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. So ist es. Die Zeit ist kurz, sagt Paulus. Wörtlich steht da, die Zeit ist zusammengedrängt. Paulus meint damit, wir leben in der Zeit, die dadurch bestimmt ist, dass am Anfang Jesus da war, zum Vater in den Himmel zurückgegangen ist und am Ende unserer Zeit wird Jesus wiederkommen. Das steht fest. Und alles, was wir jetzt erleben, spielt sich dazwischen ab und ist darum wichtig, gewichtig, zusammengedrängt. Kein Moment unseres Lebens ist wiederholbar. Alles einmalig. Und auch wir selbst formulieren das doch dann so. Die Zeit ist kurz, wichtig, kostbar, nichts lässt sich zurückholen. Besonders deutlich wird uns das, wenn wir Abschied nehmen müssen von Menschen, die uns wichtig waren. Es ist doch noch gar nicht so lange her, da war ich jung, fit und frisch. Und Leute über 30 waren damals schon alt. Und mit 60, die waren schon ziemlich alt. Und jetzt bin ich selbst so alt und denke, eigentlich doch noch gar nicht so lange her, oder? Die Zeit ist kurz, das Jahr vergeht, meine Lebenszeit vergeht und, Paulus sagt, nicht nur das, diese ganze Welt vergeht. Das sollten wir uns durchaus vor Augen halten. Die Bibel geht nicht davon aus, dass diese Welt ewig besteht. Wir haben so diese Unveränderlichkeit, weil die Zeiträume für uns so unvorstellbar groß sind, die Welt so beständig aussieht. Das Schema dieser Welt vergeht, schreibt Paulus. Im Griechischen steht das Wort Schema, was sich dann bei uns als Fremdwort sozusagen eingebürgert hat. Das Muster, die Verfasstheit dieser Welt wird nicht bleiben. Dann könnte man immer meinen, schade, gönnt uns Gott diese schöne Welt etwa nicht? Das ist es nicht. Die Bibel hat einen anderen Blick. Es geht nicht darum, dass Gott uns das Schöne nicht gönnt und etwas Gutes wegnehmen will, sondern Gott will uns was Besseres schenken. Diese Welt ist angeschlagen in vielerlei Hinsicht. Da ist so vieles kaputt. Da ist so tief sitzender Hass und Zerstörung. Da gibt es Katastrophen und Unglücke. Angeschlagen, diese Welt. Und darum hat die Bibel die Perspektive, die Johannes, der Apostel, am Ende dann nochmal beschreibt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da war all das Kaputte nicht mehr zu sehen. Kein Vergehen, kein Leiden, Gott will uns etwas Wunderschönes schenken, seine neue Welt. Da, aber wirklich erst da, wird es kein Leid mehr geben, keine Krankheit, kein Geschrei. Und das Entscheidende, dann wird Gott sichtbar ganz nah sein. Nicht mehr das Leiden zwischen dem, das ich mir wünsche, ach, wenn Gott doch mal sichtbar wäre oder spürbarer handeln würde heute in dieser Zeit, in dieser Welt, Gott da, sichtbar für alle und alles Kaputte und Zerstörte abgeschafft. Fällt uns schwer, das wirklich in den Blick zu nehmen, oder? Mir zumindest. Aber die Bibel hat diese Perspektive, dass das Beste noch kommt, nämlich Gottes neue Welt. Und ich will es mal versuchen, mit einem Beispiel zu beschreiben, wie das so ist. Stellt euch vor, stellen Sie sich vor, ihr habt Konzertkarten. Jetzt kann jeder das einsetzen, was er gerne möchte: Klassik, Rock, Punk, was auch immer. Man hat Konzertkarten und ist auf dem Weg zum Konzert. Die Vorfreude ist da, endlich wieder mal, vielleicht auch nach langer Corona-Unterbrechung. Neulich erzählte mir jemand, dass er zum Stones-Konzert in der Schalker Arena war. Ich brauche beides nicht, aber... Ja, was Leute halt so schön erleben. Kollege aus einem Nachbarort. Ja, wollen wir nicht vertiefen. Auf dem Weg zum Konzert, auf dem Weg vom Auto zur Halle, die Vorfreude steigt, es wird konkret. Und dann kommt man in die Vorhalle, ins Foyer. Und dann heißt es, wegen technischer Schwierigkeiten kann das Konzert nicht pünktlich beginnen. Aber alle sind eingeladen, kostenlos essen und trinken. Super, auch das jetzt noch kostenlos. Und dann kann man sich's gut sein gehen lassen im Vorraum, im Foyer. Ab und zu geht die Tür mal auf, man sieht, die Lichter an der Bühne sind schon angestellt. Man hört den Soundcheck. Wäre es da nicht total komisch, wenn man sagt, ach komm, Konzert hin oder her, hier gibt's Schnittchen und Bier, hier bleibe ich. Aber leben wir nicht genau so im Blick auf das, was die Bibel uns beschreibt? Gottes neue Welt ist das eigentliche Ziel. Und wir sagen, ach, eigentlich gefällt mir diese Welt der Vorraum schon gut genug. Und ich glaube, wir leben eher so, dass die Welt hier das Eigentliche ist und das, was noch kommt, ist so mehr die Aftershow-Party, wenn es denn überhaupt kommt. Aber die Bibel sagt anders. Stell dich jetzt schon drauf ein. Diese neue Welt, das Neue, was Gott schenkt, das ist das, worauf es sich zuzuleben lohnt. Das Wesen dieser Welt vergeht, schreibt Paulus, ist vergänglich. So schön es sein mag, so sehr wir dran hängen, es ist vergänglich. Unsere Tage, unsere Jahre, alles, was wir haben, was wir sind, was wir empfinden und erleben, hat alles den Stempel vorläufig. Und irgendwann wird die Zeit im Vorraum zu Ende sein und die Tür geht auf. Jesus erzählt das im Gleichnis von den 10 Jungfrauen und sagt, wenn der Bräutigam kommt, wenn Jesus wiederkommt in diese Welt, dann hat das Warten ein Ende. Lebe darum jetzt schon mit einer neuen Perspektive. Ich musste an ein Lied denken, was wir im Jugendbereich ab und zu auch im Gottesdienst schon mal gesungen haben, was das so formuliert, lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit. Darum geht's. Noch eine schöne Geschichte dazu. Der jüdische Philosoph Manes Sperber, soweit ich weiß, lebt er in Frankreich, war noch ein Kind, so erzählt man, als er hörte, Gott wird am Ende diese Zeit, diese Welt völlig verändern. Er wird alles auf den Kopf stellen. Und was machte der kleine Mannes? Er ging nach Hause und übte Kopfstand. Er wollte den richtigen Blick haben. Wenn Gott am Ende alles auf den Kopf stellt, dann will ich es sehen können. Und ich glaube, das, was Paulus uns hier vorstellt, ist so ein bisschen wie Kopfstand üben. Einen neuen Blick gewinnen für die Dinge meines Lebens. Dreimal E. Eigentum, Emotionen, Ehe. Ein neuer Blick. Paulus empfiehlt uns einen neuen Blick für unser Eigentum. Das Schema dieser Welt im Blick auf Eigentum ist: Du hast nur dieses eine Leben und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also entscheidend ist, was du schaffst, in dieses Leben reinzustecken. An Materiellem, auch an Immateriellem, an Erleben, an Erfahrungen. Es muss möglichst viel rein in dein Leben, weil du hast nur dieses eine. Das ist das Schema dieser Welt. Und Hand aufs Herz, ist das nicht auch unser eigenes Schema? Ich möchte möglichst viel von diesem Kuchen abhaben. Und dann haben wir den Eindruck, Glück liegt im Konsum. Und dann kaufe ich dies und leiste mir das. Und wenn ich merke, ich bin immer noch nicht ganz zufrieden, dann ploppen ständig irgendwelche Nachrichten in meinem Handy auf, was ich auch noch eigentlich alles brauche. Schema dieser Welt. Wenn du genug hast, dann ist es okay. Dann hast du für dich und dein Leben gesorgt und ausgesorgt. Aber was ist, wenn dieses Leben zu Ende geht? So erzählt es Jesus ja mal in der Geschichte vom reichen Kornbauern. Dessen Problem ist es ja nicht, dass er nicht richtig und klug handelt. Neue Ernte braucht entsprechenden Stauraum. Deswegen baut er neu. Der entscheidende Fehler ist, dass er etwas verwechselt. Dass er sein materielles Auskommen damit verwechselt, dann den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Jetzt hat auch meine Seele Ruhe. Nein, sagt Gott, du Narr. Heute wirst du sterben. Und wem gehört dann all das, was du angehäuft hast? Man könnte hinzusetzen, dir sicher nicht. Wenn man mich mal aus diesem Leben auf den Friedhof trägt, dann wird es nicht mehr wesentlich sein, was mir gehört hat. Das Einzige, was dann auch wesentlich ist, ist die Frage, wem ich gehört habe. Jetzt und durch den Tod hindurch. Wenn ich da zu Gott gehört habe, zu Jesus Christus, dann habe ich eine Perspektive. Schema dieser Welt, und Paulus sagt, denke um. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Haben, als hättest du nicht. Merk doch, dass all das, was du hast, dein Haus, dein Auto, dein Computer, selbst dein Handy, dein Geld, deine Kraft, deine Schönheit, deine Jugend, alles nur auf Zeit geliehen. Das kann uns entkrampfen. Danke Gott für das Schöne, was du mir gibst. Ich will mich daran freuen. Ich will es genießen. Aber ich will auch lernen zu teilen, damit auch andere haben. Und vielleicht ist es auch manchmal dran, auf etwas zu verzichten. Weil das ja nicht alles ist und weil das nicht der Kern des Lebens ist. Lebe mit Perspektive Ewigkeit. Im Blick auf das Eigentum. Zweitens, ein neuer Blick auf unsere Emotionen. Fortan sollen die, die weinen, sein, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Man fragt sich dann immer, ist Paulus vielleicht irgendwie beziehungsgestört und hat keine guten Emotionen oder was? Nein, Paulus ist weder abgestumpft noch gefühllos. Paulus ist nicht ein Stoiker. Das war so eine philosophische Bewegung bei den Griechen, deren Ideal war es, sich möglichst von allem nicht zu sehr beeindrucken zu lassen, möglichst unbewegt zu sein. Egal, was mir passiert, ich habe eine stoische Ruhe. So ist es selbst in unserer Sprache noch gelandet. Den kann nichts aus dem Gleichgewicht bringen. Mein Eindruck ist, dass der Buddhismus als Weltanschauung so ein bisschen in diese Richtung geht. Möglichst Distanz gewinnen zu diesem Leben, sich weder durch Leid noch durch Gutes zu sehr vereinnahmen lassen. Gefühlsarm und abgestumpft ist aber Paulus nicht. Er sagt ja nicht, weine nicht. Paulus konnte lachen und weinen, jubeln und trauern. Paulus kannte starke Gefühle. Aber Paulus stellt auch die Gefühle unter die Perspektive Ewigkeit. Deswegen sagt er nicht, weine nicht. Aber er sagt, wenn du weinst, verlier nicht aus dem Blick, dass dein Weinen, deine Trauer nicht alles ist. Gott wird es wieder anders machen. Meistens gibt es in diesem Leben, in dieser Welt schon wieder andere Zeiten. Aber auf jeden Fall in Gottes neuer Welt wird es anders sein. Darum weine nicht, als ob es das Letzte wäre. Und wenn du dich freust, und Paulus hatte sehr viel für Freude übrig, wie oft schreibt er in seinen Briefen, freut euch, dann nimm bei aller Freude wahr, dass es auch Menschen neben dir gibt, die sich jetzt nicht freuen können, die in anderen schwierigen Situationen sind. Nimm wahr, was alles auch noch kaputt ist in dieser Welt, bei aller Freude, die du erlebst. Die große Freude kommt noch. Darum ist auch die Freude, die ich jetzt erlebe, toll, aber begrenzt. Wie heißt es in diesem alten Lied? Kein Aug hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört solche Freude wie in Gottes Welt. Und darauf sollen wir zuleben. Und darum sind auch unsere Erlebnisse, Erfahrungen, Trauer, Freude, Tränen, Lachen nicht das Letzte. Es ist noch nicht das Ende und darum auch noch nicht das Endgültige. Mir kam dabei ein Spruch in den Sinn, vielleicht kennen Sie ihn. Am Ende wird alles gut. Und wenn auch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich kenne den aus einem Film. Hat vielleicht auch noch jemand gesehen, Best Exotic Marigold Hotel. Ein abgeranztes Nobelhotel. Und der jetzt dafür sorgen soll, in auswegslosen Situationen sagt er, ja, ist noch nicht alles gut, aber das ist auch noch nicht das Ende. Vielen Leuten wurde dieser Spruch schon zugeschrieben. John Lennon, Oscar Wilde, Wirklichkeit kommt ja von einem Brasilianer, Fernando Sabino. Ich weiß auch nicht, ob das in dieser Welt so stimmt. Das ist ein netter Spruch. Aber bei Gott stimmt er. Am Ende wird's gut. Und all das Kaputte in dieser Welt weist noch darauf hin, dass wir noch nicht am Ziel, am guten Ende Gottes angekommen sind. Ein neuer Blick auch für unsere Emotionen, bisschen wie Kopfstand. Und ein neuer Blick, letztens noch, drittens, auf Ehe und Beziehungen. Paulus schreibt, die Frauen haben, sollen sein, als hätten sie keinen. Und vielleicht ist es gut, sich dieses Wort haben dann mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Haben, besitzen, ist das wirklich die richtige Kategorie im Miteinander der Beziehungen einer Ehe? Ich fand eine schöne Formulierung bei Ulrich Mack, dessen Predigt zu diesem Text ich viele gute Gedanken verdanke. Er schreibt es so und sagte, man möchte den Ehepartner gern haben, aber man will ihn auch gerne haben. damit man nämlich selbst erfüllt und glücklich wird, seelisch und körperlich. Dieses Haben wollen, dieses Besitzen wollen, das unsere Beziehungen belastet und Enttäuschungen produziert. Ich habe von dir das Leben erwartet, aber ich habe es nicht gefunden. Muss ich weitersuchen? Und unser Trauversprechen heißt, ich nehme den anderen als ein Geschenk an, aus Gottes Hand. Ein Geschenk. Danke Gott. Nicht Besitz, Geschenk. Und Liebe heißt, zu versuchen, dem anderen das Gute zu tun, im anderen etwas Gutes zu bewirken, hervorzurufen. Nicht, was bringt es mir, wenn ich dich habe? Das ist kein gutes Leitmotiv für eine Ehe. Viel besser die Frage, wie kann ich dich glücklich machen? Nicht durch verkrampfte Erwartungen einander überfordern, sondern erleben, wie man beschenkt wird. Und dann, wenn diese gemeinsame schöne Zeit zu Ende ist, man den Partner, die Partnerin verloren hat, dann heißt dieses Wort doch vielleicht so, zurückblicken auf eine schöne Zeit. Ja, der Schmerz ist da, aber es gibt auch Dankbarkeit. Und es gibt die Vorfreude, Gott wird uns noch größere Freude schenken. Und dann heißt das doch für alle die, die vielleicht in ihrem Leben sogar auf diese eine Beziehung verzichten müssen, aus welchen Gründen auch immer, damit habe ich das Leben nicht verpasst. Denn das Leben liegt nicht in der einen Beziehung, auch nicht in den vielen Beziehungen der Freundschaften und Kontakte, sondern in der Beziehung zu Gott, zu Jesus. Darum ein Stück Relativierung. Haben, ja, dankbar annehmen, im Sinne von Geschenk. Aber dann auch wieder offen sein für das, was Gott geben will. Noch sind wir im Vorraum, noch sind wir nicht angekommen in Gottes Welt. Noch trägt alles, was wir haben, was wir tun, was wir besitzen, was wir empfinden, den Stempel vorläufig. Und dass wir das erkennen und darum freier, unverkrampfter, gelöster leben können, das möchte Paulus uns mit diesem Abschnitt mitgeben. Dreimal E. Eigentum, Emotionen, Ehe und Beziehungen. Wir sollen unterscheiden lernen, was ist wirklich dauerhaft und was ist vergänglich, was bleibt, was vergeht. Und damit wir das immer besser lernen, müssen wir einen neuen Blick lernen. Den Blick auf Jesus, den Blick auf die Ewigkeit. Das Schema dieser Welt vergeht. Lasst uns einen neuen Blick einüben. Die Zeit ist kurz, sagt Paulus. Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr, das ist uns in vielem so fremd, weil wir normalerweise wirklich da drin stecken, diese Welt und das, was wir erleben und erfahren, als das eine Entscheidende und Endgültige anzusehen. Darum ist es gut, wenn du hineinkommst und vielleicht sind wir durch die Erschütterungen der letzten Zeit dafür neu ein Stück offen, nochmal nachzudenken, ob das wirklich so ist. Und ob wir wirklich alles in dieser Welt suchen müssen. Danke, dass du uns neue Blicke öffnen willst. Auf deine neue Welt. Gib, dass unser Herz dafür offen wird. Und dass das auch eine gute Kraft in unser Leben entfaltet, mit dem umzugehen, was uns begegnet, was wir haben und was wir erleben. Amen.